Natürlich gibt es ja jetzt bei all diesen positiven Stimmen auch einige kritische Stimmen, die sagen, ah, das ist ja nicht Punk, dies und jenes hätte man anders machen müssen, damit es Punk ist. Das mag jeder für sich selber entscheiden. Ich finde, in meiner Definition ist es eine sehr punkige Angelegenheit geworden.
Obligato, der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo. Alle zwei Wochen neue spannende Recherchen, Hintergründe und Interviews zu originellen Fragen rund um das Thema Musik. Heute Millennial Punk. Ist Punk eigentlich tot? Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Obligato. Habt ihr eigentlich schon die Doku Millennial Punk, eine Subkultur in Zeiten der Digitalisierung, gesehen? Die kann man seit Ende Mai in der ARD-Mediathek anschauen und die Doku beschäftigt sich mit der Punkrock-Szene, vor allem in Deutschland, ab dem Jahr 2000. Aber Moment, Punk wurde doch schon vor Ewigkeiten totgesagt, weit vor 2000. Gibt's das noch? Diese Frage kann ich schnell mit Ja beantworten und die Doku handelt unter anderem genau darüber. Ich habe ein Interview mit Diana Ringelsieb und Felix Buntschuh geführt, die neben Nico Hamm und Flo Wildemann die Serie gemacht haben und vor allem inhaltlich daran gearbeitet haben. Aber hört einfach selbst rein. Anders als gewöhnlich habe ich für diese Folge ausnahmsweise einfach mal das ganze Interview mit Diana Ringelsieb und Felix Buntschuh an einem Stück gelassen. Ja, dann herzlich willkommen bei Obligato. Schön, dass ihr da seid. Genau, ich starte eigentlich immer mit einer Vorstellung eurerseits quasi. Mit wem habe ich es zu tun? Wer seid ihr und was macht ihr so?
Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Wir freuen uns sehr, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Also, ja, ich bin Diana Ringelsieb, ich bin Journalistin und ich habe mit Felix zusammen jetzt die Dokumentation Millennial Punk gemacht, die gerade in der ARD-Mediathek zu finden ist. Dazu muss man sagen, wir beide waren für Buch und Regie verantwortlich. Und wir haben das in einem Viererteam gemacht, zusammen noch mit zwei anderen, die heute nicht dabei sind, Nico Hamm und Flo Wildemann.
Genau, mein Name ist Felix Buntschuh. Ich bin eigentlich Coach und Medienberater und zwischendurch auch Autor und Filmemacher.
Wenn man deinen Namen bei Google eingibt, dann kommt aber auch noch Bezeichnung Musikproduzent.
Ja, das ist, das habe ich nicht selbst ausgewählt. Das ist so nicht richtig. Ich war sehr lange Zeit Musikmanager, 15 Jahre lang und bin auch in dem Bereich immer noch tätig, aber nicht als Manager mehr.
Okay, ja, sehr gut. Genau, und jetzt habt ihr die Serie Millennial Punk gemacht und als ich die erste Werbung dafür gesehen habe, dachte ich sofort, okay, wow, das ist genau für mich irgendwie auch gemacht. Ich bin 93 geboren und ich habe die Serie ja jetzt schon gesehen, ein großes Lob auf jeden Fall.
Dankeschön.
Ihr habt damit, glaube ich, so 70% meiner Sozialisation und vor allem auch Musiksozialisation abgedeckt. Was sind andere erste Reaktionen, die jetzt gekommen sind? Es ist ja jetzt ein paar wenige Tage erst raus, aber wahrscheinlich haben es schon viele gesehen.
Ja, du warst ja bei uns auf der Premiere am Montag. Heute, wo wir es aufnehmen, ist Freitag. Und seitdem leben wir irgendwie in so einem Rausch, weil das Feedback nicht abreißt. Unsere Postfächer platzen tatsächlich, weil, wie du ja auch gerade gesagt hast, sich glücklicherweise sehr, sehr viele Menschen, die genau in dieser Zeit geboren sind, die sich selbst als Millennials definieren und auch so eine subkulturelle Sozialisation hinter sich haben, einfach unfassbar darin wiederfinden. Sehr viele Erinnerungen werden bei den Menschen geweckt und die möchten sie halt gerade unbedingt mit uns teilen. Und deswegen erreichen uns sehr, sehr viele Nachrichten auf sehr vielen unterschiedlichen Wegen. Und ja, wir sind einfach nur happy und stehen noch so ein bisschen neben uns. Es ist so ein bisschen, als klingeln uns die Ohren, wie nach einem sehr lauten Konzert.
Okay, sehr schön, ja. Wie Punk, also jetzt mal eine kritische Frage vielleicht, wie Punk ist eine ARD-Serie?
Naja, das da muss man ja die Frage aller Fragen vorwegschieben, was ist eigentlich Punk? Und da haben wir, glaube ich, auch selber gar nicht so viel Lust drauf, das so zu definieren. Und natürlich gibt es ja jetzt bei all diesen positiven Stimmen auch einige kritische Stimmen, die sagen, ah, das ist ja nicht Punk, dies und jenes hätte man anders machen müssen, damit es Punk ist. das mag jeder für sich selber entscheiden. Ich finde, in meiner Definition ist es eine sehr punkige Angelegenheit geworden.
Man muss auch dazu sagen, wir haben uns ja ganz bewusst auch, das war unsere Idealvorstellung, dass es tatsächlich im Öffentlich-Rechtlichen landet. Das haben wir von Anfang an gesagt, weil uns ganz wichtig war, dass das Ding jetzt eben nicht direkt nach Erscheinen irgendwie bei Amazon landet oder so und hinter einer Paywall versteckt ist. Also wir wollten einfach das Ganze auch einem möglichst breiten Publikum kostenfrei zugänglich machen. Und deswegen war für uns von vornherein klar, Idealfall wäre irgendwas Öffentlich-Rechtliches, dass es dann auf Anhieb geklappt hat und durch die Zusammenarbeit mit dem SWR jetzt in der ARD-Mediathek gelandet ist, ist für uns natürlich ein Glücksfall. Also von daher, wir sind sehr glücklich damit.
Ja, ich glaube, viele freuen sich auch, dass man es einfach ohne Werbung sehen kann. Und ich denke, ja, ihr stellt den Punk da auf jeden Fall sehr gut dar. Habt ihr denn am Anfang irgendwie gedacht, dass ihr es definieren müsst? Oder habt ihr eine Definition für euch gesucht?
Ich glaube nicht wirklich. Also dass wir jetzt so nach einer Definition gesucht haben. Wir kennen uns natürlich auch untereinander und können ungefähr einschätzen, wie der andere oder die andere so tickt. Und wir haben ja auch untereinander unterschiedliche Definitionen. Und ich glaube, im Team wurde es dann eher vielleicht über die ProtagonistInnen, die wir einladen wollen, ausgefochten, als dass wir jetzt über die Definition gestritten hätten. Also auch da haben wir nicht gestritten, aber da wurde natürlich diskutiert, weil jeder hatte natürlich irgendwie so Kandidaten und Kandidatinnen, die er unbedingt drin haben wollte oder lieber auch nicht. Und da musste man natürlich auch einen gemeinsamen Nenner finden.
Okay, ja. Und was waren da so Personalien, die ausgefochten werden mussten? Könnt ihr was verraten?
Nee, das bleibt hinter den Kulissen. Okay. Das bleibt unser Geheimnis, wer auf der Liste stand und wer runtergeschubst wurde. Man muss dazu auch sagen, uns haben natürlich auch Leute abgesagt. Also das müssen wir auch erwähnen. Aus unterschiedlichen Gründen. Also auch zeitlich oder wie auch immer.
Corona,
natürlich.
Mehrere Corona-Infektionen auch, von denen, wo es schon Termine gab, ja.
Wir haben die meiste Dreharbeit fand im Jahr 2022 statt. Und da war schon noch ordentlich ordentlich was los.
Ja. Was mir aufgefallen ist der Song, den habt ihr ja auch so nochmal rausgebracht. Also den Intro-Song, Millennial Punk. Wer steckt dahinter? Was gibt's dazu zu erzählen?
Das sind auch zwei gute Freunde. Das ist einmal Tim Schulte, der wiederum wirklich Musikproduzent ist. Und der produziert vor allen Dingen Rockplatten. Und das ist der Nico Jansen, der unter anderem der Gitarrist von der Band Masseneffekt ist.
Okay, stark. Auf jeden Fall geht ins Ohr. Hatte ich ein bisschen Ohrwurm vorhin auf jeden Fall.
Ziel erreicht, yes.
Das stimmt, ja. Passt auf jeden Fall sehr gut zur Serie. Genau, ihr habt das vielleicht dann nicht definiert oder wolltet Punk auch nicht definieren, aber wahrscheinlich habt ihr relativ viel über Punk doch noch dazugelernt, könnte ich mir vorstellen. Was gab es so, wo ihr dachtet, oh ja, irgendwie darüber habe ich vorher noch gar nicht nachgedacht. Das ist jetzt irgendwie neu da dazugekommen.
Ich glaube, so wirklich über Punk was dazugelernt, würde ich jetzt eigentlich gar nicht so sagen. Man hat sich eher gefreut über sehr viele unterschiedliche Perspektiven, weil das war ja auch so ein bisschen unser Anspruch, dass wir natürlich auch viele dieser KünstlerInnen bewusst so ausgewählt haben, dass wir natürlich auch einfach wussten, dass sie verschiedene Sichtweisen auf Punk dort wiedergeben werden und veranschaulichen werden und hier und da auch die Meinung auseinandergehen werden. Das war von uns ja schon bewusst auch so eingefädelt, sonst wäre es ja auch langweilig, wenn da alle sitzen und alle nur dasselbe erzählen. Und von daher, ich glaube, was für mich nochmal überraschend war, war jetzt weniger, was ich dazu gelernt habe, was die Musik betrifft oder die Szene, wenn man es so nennen will, als solche, sondern eher unsere Generation und dass unsere Generation von Punks, also wir sagen ja immer, wir sprechen ja immer von der zweiten Generation, dass wir doch noch mal eine krassere Vermischung auch von Subkultur und Popkultur hatten, dass wir uns nicht so stark abgegrenzt haben vom Mainstream, einfach durch so Dinge, weil wir eben mit MTV und Viva aufgewachsen sind und all solchen Geschichten und diese großen kommerziellen Ami-Punk-Bands dann für uns auch eine riesige Rolle gespielt haben, die jetzt in kleinen AZs irgendwo in Deutschland wahrscheinlich keine Rolle gespielt hätten. Und da ist für mich nochmal so ganz klar bewusst geworden, dass das gar nicht nur für mich so eine subjektive Erfahrung war, sondern dass das eine sehr kollektive Erfahrung gewesen ist, die viele unserer Generation genauso wahrgenommen haben und sich auch genau deshalb häufig von Älteren nicht ernst genommen gefühlt haben. Dabei sind wir sehr viele.
Ja. Ist dir, Felix, was irgendwas Neues in den Sinn gekommen durch die Serie?
Ich würde das so unterschreiben, wie Diana gesagt hat. Vielleicht noch ist mir sogar noch aufgefallen, um da noch mal ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Ich habe ganz lange gedacht, ich wäre so alleine damit, dass ich so diese beiden Welten gut fand. Und ich muss schon sagen, es gab auch eine Zeit, in der ich mich schon versucht habe, vom Mainstream abzugrenzen. Ich glaube, das ging auch echt vielen so. Ich glaube nur, dass, wie soll ich sagen, dass man das vielleicht als Teenager so ein bisschen selber auch unterdrückt hat und dann eher heimlich so den mainstreamigen Kram konsumiert hat. Und es hat echt gut getan, jetzt im Nachhinein mal von so vielen Leuten zu hören, dass sie es alle so gehört haben oder auch geguckt oder gelesen haben.
Mhm. Spannend fand ich da auch, das habt ihr eigentlich auch ganz gut herausgearbeitet in der Serie, dieses Spannungsfeld zwischen Punk und Hip-Hop, in dem ich mich auf jeden Fall auch bewegt habe. Da war ich doch auch verwundert, welche Interview-Gäste, Gästinnen dann auch erzählt haben, dass sie sehr viel Hip-Hop gehört haben, was ich vorher nicht dachte.
Aber das ist ja genau so ein Ding. Ich war auch so eine. Ich habe auch sehr viel Hip-Hop gehört. So, eigentlich würde ich im Nachhinein sagen, Hip-Hop so damals Ende der 90er, 99, 2000, um diese Zeit, das war eigentlich mein erster subkultureller Kontakt. Denn das war ja die erste Musik, die eben nicht gefallen wollte und die Dinge ausgesprochen hat, die im Pop undenkbar gewesen wären. Und da war ich dann mit so einer Skater-Clique damals unterwegs. Und ich glaube, dass es einfach ganz vielen so gegangen ist. Aber wie Felix gerade schon sagte, man muss sich im Nachhinein auch so ein bisschen die Frage stellen, so warum hat man sich eigentlich ja auch irgendwann dann gefühlt entscheiden müssen zwischen Punk und Hip-Hop? So, es gab ja dann, irgendwie hatte man das Gefühl, man muss jetzt, es gibt zwei Schubladen und ich muss mich jetzt zu einer bekennen und die andere schließen. Und dann hat man das ja, ich will es nicht sagen, heimlich dann teilweise weitergehört. Ich höre das auch bis heute total gerne, auch wenn neue Sachen dazukommen. Also nicht alles, was dann in Richtung Gangster-Rap ging und so, da war ich dann irgendwann raus, aber letztendlich ist es ja vollkommen okay, wenn da so zwei Herzen in der Brust schlagen. Und ich glaube, das fand ich schon auch nochmal sehr interessant, dass sich da jetzt so viele mit identifizieren können. Dazu haben wir auch tatsächlich viele Nachrichten erhalten. Und ich glaube, dass auch da natürlich MTV und sowas wieder eine große Rolle gespielt hat. Weil bei der Generation vorher war es ja auch, muss ja jetzt nicht Hip-Hop sein, können ja auch andere Genres gewesen sein, die da parallel stattgefunden haben, war das aber ja auch schwer zugänglich, weil dann musstest du dein Taschengeld sparen und musstest dir dann bewusst dich für eine Platte entscheiden und dann hast du natürlich damals immer die deines Herzensgenres erstmal genommen, ohne nach links und rechts zu schauen, weil es eine finanzielle Frage auch war. Und wir hatten da ja ganz andere Möglichkeiten und spätestens seit dem Internet oder jetzt heute mit Streaming-Plattformen steht uns ja die Welt offen in alle Genres, ohne dass wir finanziell draufzahlen. Und natürlich schaut man sich heutzutage viel mehr nach links und rechts um.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Das war damals noch irgendwie stärker in diese Subkultursparten unterteilt. Ja, vielleicht ein bisschen zur Produktion. Ihr habt auf der Premiere gesagt, dass ihr über 100 Stunden Material gesammelt habt. Wie viele Interviews habt ihr geführt und wie habt ihr das danach alles geordnet?
Also die Interviews waren, glaube ich, um die 40. Und dazu haben wir ja auch noch B-Roll-Material und sowas gedreht, so dass wir halt auf die 100 Stunden kommen. Die Interviews waren im Schnitt, würde ich sagen, 90 Minuten bis 2 Stunden. Die waren so lang, weil wir wirklich den Leuten den Raum geben wollten, wirklich lange zu erzählen und sich auch irgendwo wohlzufühlen und wirklich mal nachzudenken. Und Diana, die Interviews in den meisten Fällen auch geführt hat, hat da auch echt viele Abbiegungen nach links und rechts zwischendurch unternommen, um einfach nochmal zu schauen, was schlummert denn da noch unter der Oberfläche? Weil uns war wichtig, dass das eben kein Promo-Interview wird, wie viele MusikerInnen vor allen Dingen es gewohnt sind, zu jeder neuen Platte zu geben. Und dann wird einmal so gesagt, was die JournalistInnen in dem Moment jetzt gerade hören wollen oder was dem Verkauf der Platte gut tut, sondern wir wollten sie wirklich da mal hinführen, ja, wo es wirklich persönlich auch wird. Und das hat manchmal allein, dieser Weg dorthin hat schon mal 45 Minuten gedauert. Ne? Und ich glaube, zu der Auswertung des Materials, ich glaube, bei Diana und mir hat sich da auch durch unsere Arbeit bei Global Mess, unserem Vorgängerprojekt, so eine ganz natürliche Herangehensweise etabliert, in der ich, glaube ich, relativ am Anfang versuche, das alles in grobe Stücke zu hacken und ein bisschen Struktur reinzubringen. Und in der Zeit sitzt Diana dann manchmal da und sagt, mir ist das alles zu viel, wie werden wir Herr der Lage? Und da bin ich eher so wie mit der Axt im Wald. Und wenn es dann wirklich ins Detail geht, ist Diana dann diejenige, die wirklich so die letzten Perlen rausfischt und sie feinschleift und feinsäuberlich dann nochmal aneinander reiht und durch und manchmal auch in einer Nachtaktion nochmal komplett durcheinander bringt und in eine ganz andere Reihenfolge bringt. Und so haben wir uns da, glaube ich, ganz gut ergänzt.
War von Anfang an klar, dass 4 Folgen entstehen sollen, weil mit dem Material könnte man ja wahrscheinlich auch 10 Folgen, 10 Episoden machen.
Ja, also es war ja ein hartes Kill Your Darlings, sage ich mal. Das kann man sich natürlich vorstellen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das jetzt im Endeffekt ja rund 3 Stunden geworden sind. Wenn man jetzt von 100 Stunden Material ausgeht, haben wir einfach 3% benutzt. Das ist natürlich krass, aber wie Felix gerade schon sagte, wir haben bewusst diese langen Interviewformate ja auch gewählt. Und natürlich hast du dann am Ende einen großen Ausschuss und das fällt schwer und das ist teilweise tut das richtig weh, weil da sind natürlich auch noch viele andere ganze Themenblöcke zum Teil rausgeflogen. Gleichzeitig war uns aber auch klar, dass dann das, was am Ende drin landet, sind dann wirklich die Perlen und es ist das Best-of des Best-ofs sozusagen. Und ja, natürlich, also es war von Anfang an klar, dass es 4 Folgen werden. Wir hatten ja auch als Inspiration die Sendung True Story of Punk, da war das ja auch so. Allerdings hatten wir dann kurzzeitig auch vorher überlegt, ob wir das ähnlich wie die auch so angehen, dass wir das chronologisch erzählen. Und davon haben wir dann aber schon vor Beginn der Interviews ganz schnell Abstand genommen, weil wir gemerkt haben, dass wir ja eigentlich eher Themenschwerpunkte haben als zeitliche Schwerpunkte und dass man so viel besser erzählen kann, weil wie jetzt zum Beispiel, es gibt ja eine Politikfolge oder eine Digitalisierungsfolge und da ist es natürlich viel schöner, wenn man einfach dann diesen ganzen Zeitstrahl zu dem Thema abdecken kann, als ob man dann immer sich da nur an 5 Jahre irgendwie binden muss. Und dann war das ein richtiger Befreiungsschlag, als wir dann beschlossen haben, ey, komm, lass die Jahreszahlen beiseite, wir gehen das thematisch an.
Bei so viel Material, können wir Bonusmaterial erwarten, Outtakes, Geschichten, die übergeblieben sind?
Ich glaube nicht.
Okay. Ich habe jetzt extra die Luft angehalten und dachte, jetzt bin ich gespannt, was Felix sagt.
Weil ihr sitzt ja auf wertvollem Material auf jeden Fall. Also da bin ich auf jeden Fall neidisch.
Aber ich kann es erklären. Das ist was ich tatsächlich von Diana gelernt habe in unserer Zusammenarbeit. Weil ich früher auch mal so an so Sachen rangegangen bin mit, mal gucken, was man da noch alles rausschlachten kann und möglichst viel weiter als auswerten. Und ich habe von ihr gelernt, dass es manchmal gut ist, auf solche Sachen zu verzichten, weil man sein eigenes Werk dadurch entzaubert. Und ich finde, genau so sollte es auch sein. Das sollte für sich stehen und der Rest ist in unserer zauberhaften Schublade.
Hattet ihr zwischendurch auch den Gedanken, Wissenschaftler, WissenschaftlerInnen, die quasi über Subkultur forschen, mit einzubinden, dass ihr da vielleicht nochmal so eine andere Ebene irgendwie mit reinbringt? Oder war das kein Gedanke?
Naja, also wir haben ja zum Beispiel auch den Philipp Meinhardt da drin. Der macht ja sehr viel in dem Bereich auch, aber da haben wir auch relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich gar nicht so eine Abzweigung ist, die wir nehmen möchten, weil wir einfach viel mehr mit unserer Doku Identifikationswerte schaffen möchten und Erinnerungen wecken wollten. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir zum Beispiel auf eine SprecherInnenstimme verzichtet haben, weil das erinnert dann irgendwie gleich so an so Tierdokus oder sowas, wo dir jemand was erklärt über eine Welt, über die du nichts weißt. Und dann hat das schnell sowas Belehrendes. Und das wollten wir nicht. Und deswegen haben wir auch da ja von Anfang an gesagt, wir lassen unsere ProtagonistInnen für sich sprechen, weil einfach dieses Identifikationsmoment, wenn du dann vorm Fernseher sitzt, viel, viel größer ist. Und das ist da natürlich auch so. Also jetzt sitzen die Leute vorm Fernseher und denken sich, oh mein Gott, ich habe auch ein Crazy Frog-Abo gehabt und ich bin auch auf diesem 10-Jahre-Terrorgruppe-Konzert gewesen und habe gesehen, wie der Typ sich da irgendwie an Haken aufgehangen hat. Und dann kommen so Erinnerungen hoch. Das hast du aber nicht, wenn jemand parallel auf einmal Schnitt das Ganze wissenschaftlich beleuchtet. Und deswegen haben wir dann auch relativ schnell gesagt, nee, diese Ebene brauchen wir eigentlich gar nicht.
Wir haben gerade schon ein bisschen über Gäste, Gästinnen gesprochen. Seid ihr über manche vielleicht traurig, dass die dann doch nicht, oder wen hättet ihr noch gerne dabei gehabt? Also ich hätte da noch ein paar Namen auf der Liste gehabt, so vor allem aus der ganz neuen Riege, so Pogendroblem, Team Scheiße, ich meine Pogendroblem kommt kurz vor, aber die Ärzte oder Betontod, die Beatsteaks, gibt's da vielleicht ja Namen, wo ihr das wolltet, aber es nicht stattgefunden hat?
Ja, wie gesagt, also das, da will ich jetzt gar nicht so uns in die Karten schauen lassen, ehrlich gesagt, wer da alles mal auf der Liste war und aus welchem Grund nicht in der Doku ist. Natürlich, unsere Liste wäre auch um einiges länger, wenn wir jetzt alle Zeit der Welt hätten. Und ehrlich gesagt, gibt es für mich auch wenig Bands, die, solange sie in unserem Punk-Kosmos vorkommen, die gar keine Daseinsberechtigung gehabt hätten. So, ne? Also da wird mir jetzt erstmal nichts groß einfallen. Von daher ist das schwer zu sagen. It is what it is.
Ich wollte gerade sagen, das Ding ist ja auch, also so wirklich Absagen hatten wir auch in dem Sinne gar nicht. Also es waren wirklich, also da ist schon eine Hand übertrieben und die waren alle gut begründet. Das Ding war eher dieses vorher Ausfechten, weil wir sind einfach 4 Personen, also unser Kernteam mit Flo und Nico, die alle in der Punkszene sozialisiert worden sind und auch alle in der Punkszene arbeiten und gut vernetzt sind. Natürlich hat da jeder sofort 1000 Bands im Kopf oder Protagonistinnen, die man gerne unterbringen möchte. Das heißt, wir mussten uns da erstmal selber einig werden. Und wir haben dann erstmal alle, wir hatten ein riesen Google-Doc und haben erstmal alle gesammelt, die wir persönlich gerne drin hätten. Und dann haben wir einmal ganz plump geschaut, welche dieser Namen ist jetzt 4-mal vorgeschlagen worden. Und dann war klar, die fragen wir auf jeden Fall an, wenn wir die alle 4 auf dem Zettel haben. Und dann gab es aber natürlich auch andere Bands, die vielleicht nur 1-mal genannt worden sind oder so. Und dann sind wir natürlich auch jedes Mal ins Gespräch gegangen und haben auch nochmal gesagt, aber warum ist diese Band jetzt vielleicht wichtig? Beleuchtet sie ein Genre, beleuchtet sie ein Themenfeld oder irgendwas, was andere vielleicht nicht abdecken? Und dann sind wir da auch wirklich, wir haben versucht, uns davon frei zu machen, was wir persönlich jetzt auch als am relevantesten vielleicht erachten, weil wir das selber besonders gerne hören, sondern wirklich, was wird spannend sein, worüber die später sprechen in der Doku und haben uns dann versucht, davon persönlichen Vorlieben frei zu machen. Und was diese neueren Bands angeht, die du jetzt gerade genannt hast, da darf man eben nicht vergessen, wir haben vor 3 Jahren gedreht. Also da sind auch Bands wie Pogendroblem, die sind zu diesem Zeitpunkt, wenn überhaupt gerade aufgeploppt in ganz klein. Auch den Song, den wir jetzt eingebaut haben, Lass dein Shirt an, den gab es damals noch nicht. Das sind dann Dinge, die sind dann auf den letzten Drücker, konnte man das nochmal unterbringen, genauso auch wie den Song von Blond, den wir eingebaut haben und so. Das sind Dinge, die zu den Dreharbeiten und als wir das alles geplant und umgesetzt haben, noch gar nicht vorhanden waren. Und deswegen, das ist schon wie Felix sagt, am Ende hätte, also Du kannst uns jetzt 200 Bands aufzählen, die alle noch eine Berechtigung gehabt hätten, darin vorzukommen. Und am Ende sind davon auch viele rausgeflogen, die wir selber drin gehabt hätten. Gar nicht, weil die abgesagt haben, sondern weil wir sie erst gar nicht angefragt haben, weil wir, irgendwo musst du aufhören, irgendwo musst du Grenzen setzen, sonst ist das ein Fass ohne Boden.
Auf jeden Fall. Eure Serie hat auf jeden Fall viele politische Themen auch angesprochen und so. Was ich so ein bisschen vermisst habe, ist so diese Kategorie-Systemfrage, weil Punk ist ja schon immer, ja, auch viel gegen das System. Und ich fand sehr spannend das Interview mit dem Vizo-Sänger Axel, da bin ich auch sehr neidisch, dass man, aber dem hätte ich zum Beispiel gerne mal die Fragen gestellt, wie soll ich den Song RAF oder Kein Gerede für mich verstehen? Kleine Geschichte dazu vielleicht. Einmal so mit 13, 14, ein Freund von mir hatte einen Irokesen und das wurde dann am Abendbrottisch besprochen. Ja, der hat ja jetzt einen Irokesen. Ist der Punk? Ja, findest du das auch gut? Ja, Punk finde ich gut. Ja, was sind denn Punks? Die sind gegen Nazis. Und mein Vater so, ja, ich bin auch gegen Nazis, aber ich bin kein Punk. Was sind die denn noch? Ja, ich glaube, die sind für Anarchie und so. Und er so, was ist denn Anarchie? Und ich, ja, keine Regeln und so. Und er so, findest du das gut? Ja, und dann stand ich halt doof da, wusste überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll. Und mit diesem Gefühl habe ich dann weiterhin sehr viel Punkrock gehört. Wie seid ihr damit umgegangen, dass es ja teils auch kritische Texte natürlich gibt und ja teils Systemfragen gestellt werden?
Felix kann noch mal kurz drüber nachdenken. Vorher muss ich einmal sagen, also das Interview mit Axel, ist das beste Beispiel dafür, wie schmerzhaft Kill Your Darlings sein kann. Also das ist ein Gespräch gewesen. Ich glaube, wir haben nach 2,5 Stunden haben wir gesagt, wir müssen an dieser Stelle aufhören, denn das Gespräch ist jetzt schon so lang, wie am Ende die ganze Doku sein wird. Und du kannst dir vorstellen, wie viel Themen wir da mit ihm durchgeackert haben. Und er ist einfach ein wahnsinnig dankbarer Interviewpartner, das muss man auch einfach mal sagen. Also der hat da auch Stories rausgeholt, die ich auch an anderer Stelle zum Teil noch nirgendwo gehört oder gelesen habe. Und dennoch haben sie es am Ende nicht in die Doku geschafft, weil du dann zum Teil wieder ein komplett neues Themenfeld hättest eröffnen müssen, wo dann natürlich auch wieder andere Menschen was zu sagen müssen. Und dann hättest du eins der anderen Themen komplett streichen müssen. Denn am Ende des Tages sind natürlich auch 45 Minuten, also die Länge einer Folge, sehr, sehr begrenzt. Und das tat schon weh an vielen Stellen auf jeden Fall.
Ja, zu der Systemfrage. Ich kann da, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen, außer ein Zitat von Yoshi. Ich mache doch an so einem Abend keine Politvorlesung. Yoshi von ZSK sagt das bei uns in der Doku, bezieht es natürlich auf ein Konzert oder Konzerte von sich. Es ist halt so, das ist wirklich ein Thema, wenn du das aufmachst, das wird groß und das wird auch, ich weiß gar nicht, inwiefern ich gerne das hätte beantworten wollen innerhalb von so einer Doku, weil da wäre ich nämlich auch wieder so ein bisschen an dem Punkt, was du vorhin fragtest mit den WissenschaftlerInnen, was ich vielleicht lieber denen überlassen würde, und wir verstehen uns da halt irgendwie dann doch eher als Storyteller, die Entertainment machen und nicht als Leute, die eine politische Analyse einer Subkultur
machen. Aber ich muss an der Stelle auch sagen, ich möchte es nicht mal den WissenschaftlerInnen überlassen, weil ich finde, es ist schon in sich falsch, Punk definieren zu wollen. Also erklären zu wollen, was ist das denn jetzt und ist jetzt jeder Punk für Anarchie? Nee, ist jetzt jeder, also, weil es gilt eh nie eins für alle. Und letztendlich ist, glaube ich, diese Anarchie in dem Ganzen ja, dass es jeder für sich selber definieren kann. Und in dem Moment, wo wir diese Frage aufgemacht hätten und hätten jetzt gesagt, wir lassen irgendwie folgende 6 ProtagonistInnen ihre Meinung dazu sagen, dann hättest du 6 verschiedene Definitionen von Punk gehabt und danach 568 Nachrichten pro Tag von Menschen, die dir schreiben, dass sie noch andere Auffassungen haben. Und ich finde, das geht wirklich tatsächlich in diese Richtung dann schnell, wo das was Belehrendes hat und was aber letztendlich ja jeder für sich selber entscheiden kann. Und ich finde, da hat Darius aus der Juventa Crew ja was sehr Schönes auch am Ende gesagt. Er hat ja gesagt, das Schöne an Punk ist, jeder kann für sich selbst bestimmen, ob er Punk ist und sich so definiert oder nicht. Und es ist egal, ob das ein Campino ist oder ob das irgendein Bahnhofspunk, der mit seinen 10 Hunden da sitzt, über sich sagt. Und ich finde, damit ist eigentlich der Nagel auf den Kopf getroffen. Man muss es nicht definieren. Und letztendlich auch da wieder, es ging uns ja darum, ein Gefühl zu vermitteln. Und allein, dass du darüber nachgedacht hast, zeigt ja, dass wahrscheinlich viele Menschen zu Hause sich gedacht haben, wie definiere ich Punk eigentlich für mich, weil andere Menschen drüber gesprochen haben und man muss es gar nicht erklären.
Ja, ansonsten müsste man ja auch die politischen Grundpfeiler von jedem Protagonistin abfragen und das würde, glaube ich, auf jeden Fall den Rahmen auch sprengen und Ja, verstehe ich auf jeden Fall, wie ihr es gemacht habt. Gab es denn nachher in der Abnahme, wurde noch von ARD, SWR rumredigiert, gingen manche Sachen nicht oder so?
Nee, also da muss ich sagen, wir hatten wirklich eine wunderbare Zusammenarbeit mit denen. Vor allen Dingen auf der inhaltlichen Ebene hatten wir alle Freiheiten, die wir uns hätten wünschen können. Plus, ich sage jetzt mal, die Expertise unserer Crew dort. Und auf die haben wir gehört, wenn es für uns Sinn ergeben hat, und ignoriert, wenn wir dachten, nee, wir sehen das anders. Nein, also ich meine das aber respektvoll von beiden Seiten gesehen. Also die haben Input gegeben und auch gesagt so, hey, wir haben die Erfahrung gemacht, dass vielleicht, und da ging es dann aber eher um so Sachen wie thematischer Aufbau, wann, was, wo kommt irgendwo. Da gab es dann gerne mal einen Input dazu, und die haben natürlich alle Folgen auch in ihrer Entstehung gesehen und auch Feedback gegeben, aber uns wurde da nichts rausgestrichen oder sonst irgendwas, überhaupt nicht.
Nee, letztendlich waren es immer wirklich Erfahrungswerte, und wir konnten selber entscheiden, wie wir damit umgehen, ob wir das annehmen oder nicht. Und es wurden so Fragen in den Raum geworfen. Ich erinnere mich zum Beispiel einmal da bei der Abnahme von Folge 1, ob es nicht vielleicht ein bisschen zu alkohol- und drogenverherrlichend ist an dieser einen Stelle, wo es um die Frage geht, Exzess oder nicht. Und dann haben wir da natürlich nochmal mit einem kritischen Blick drauf geguckt. Ich glaube, wir haben es dann ein bisschen gekürzt und gestrafft und haben aber letztendlich gesagt, aber wir lassen uns das Kapitel nicht nehmen, weil das gehört zu Punk dazu. Und wir bilden ja auch so, also trotzdem beide Seiten ab. Wir haben ja auch definitiv, wenn man Lisa von Sit and Skate und auch Philipp Meinhardt drin, die ja beide überhaupt keinen Alkohol trinken und dann eher darüber sprechen, wie sie es, ja, diese eigentlich von Exzess geprägte Subkultur nüchtern wahrnehmen. Und dann war es wieder für den SWR auch vollkommen okay.
Ja, ohne das kann man die Doku ja auch nicht erzählen oder Punk nicht erzählen, ohne diese Themen. Vielleicht zum Abschluss so ein bisschen, was waren so besondere Interviewmomente? Ein paar habt ihr schon genannt, aber vielleicht habt ihr noch was Bewegendes, was besonders Lustiges. Das mit Agne Kid Joe, das Interview fand ich zum Beispiel sehr lustig, zumindest die Ausschnitte. Habt ihr da noch ein paar Insights?
Also es gab auf jeden Fall einen Moment in dem Interview mit Finna, mit der Rapperin. Da haben wir über ihre feministische Entwicklung gesprochen. Und dann hat sie irgendwann so ganz krass, die haben ja immer mich angeguckt im Gespräch und nicht in die Kamera geguckt. Und dann hat sie so eine ganz krasse, bewegende feministische Kampfesrede geführt. Und ich habe einfach angefangen zu heulen, weil mich das so bewegt hat, dass mir noch nie in meinem Leben passiert. Und ich saß da und mir sind so die Tränen runtergelaufen. Und es war so lustig, weil Flo war gerade nicht, der war gerade nicht im Raum. Der hat irgendwie, weiß ich nicht, Flaschenpost entgegengenommen oder so. Und dann war die Szene abgedreht und wir haben auch dann kurz gesagt, ey, Schnitt, Finna und ich haben uns so in den Arm genommen. Ich so, oh mein Gott, das war so krass gerade. Und in dem Moment kam Flo rein und sieht nur, das Set wurde unterbrochen, die Journalistin heult, was ist passiert? Aber eigentlich waren wir alle nur total berührt davon und total happy. Ja, aber ich muss dazu sagen, es sind einfach jedes einzelne Interview, und das klingt jetzt so dahergesagt, aber ist es wirklich so. Jedes einzelne Interview hat mich auf seine Art überrascht und komplett abgeholt und ist mir in Erinnerung geblieben. Es gibt nicht ein Interview, wo ich nicht irgendwas in Erinnerung habe und denke, das war ein krasser Moment oder so.
Okay, ja, spannend. Und bei dir, Felix?
Was auf jeden Fall in Erinnerung bleibt, ist, wie Fat Mike im Minirock mir gegenüber saß und seine Panties nicht alles bedeckt haben, was sie hätten bedecken können. Und ich ihn freundlich darauf hinweisen musste. Und er aber auch einfach sagte, wenn es euch nicht stört, mich stört es nicht.
Ja, das war speziell.
Sehr gut, ja. Vielleicht habt ihr aber auch noch ein paar Doku-Empfehlungen oder irgendwie Literaturzeug, was ihr quasi zur Recherche auch genutzt haben, wenn Leute noch tiefer einsteigen wollen, wenn die nach den 4 Folgen denken, jo, irgendwie will ich mich noch weiter beschäftigen. Vielleicht habt ihr da noch ein paar Empfehlungen.
Also ich glaube, was halt bei uns die Initialzündung war, das ganze Projekt anzufangen, ist The True Story of Punk, die Dokumentation, die Diana vorhin auch schon mal erwähnt hatte. Bildet hauptsächlich den US-Punk ab, von Entstehung bis Mitte der 90er. Das war für uns so der Startschuss zu sagen, alles klar, sowas wollen wir auch machen. Und ich glaube, das kann jeder bei uns im Team wärmstens empfehlen.
Ja, und was Bücher angeht, empfehle ich natürlich immer gerne das Sortiment des Ventilverlages, der einfach sehr, sehr viele subkulturelle Themen da abdeckt und den Raum gibt, wo ja unter anderem auch von Philipp Meinert das Buch Homo Punk History erschienen ist, was eben nochmal die queere Entwicklung innerhalb der Punkgeschichte darstellt, sehr detailliert und sehr krass recherchiert, aber auch sehr viele Bücher, die den feministischen Part abdecken, wie Our Piece of Punk zum Beispiel. Und da gibt es unfassbar gute Bücher, die da in den letzten Jahren erschienen sind, auch die Riot Girl Story und so weiter. Also ich glaube, wer irgendwie Bock hat, in einzelne Themen tiefer einzusteigen, wird da auf jeden Fall fündig.
Ja. Ansonsten gibt es ja YouTube und da findet man auf jeden Fall auch noch sehr viel. ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ihr habt mir auf jeden Fall viel mit der Serie gegeben und ich denke auch vielen anderen. Ich empfehle auf jeden Fall, das anzuschauen. Auch wenn man, wie ihr, glaube ich, bei der Premiere gesagt hat, mit Punk gar nicht so viel zu tun hat, ist es, glaube ich, trotzdem einfach ein sehr guter Blick in diese Zeit. Dafür auf jeden Fall vielen Dank.
Danke dir für das Gespräch.
Ja. Freut uns.
Genau, eine Sache, die jetzt davon ab ist, wir sind ja ein Stereo-Hi-Fi-Magazin und ich habe immer hinten raus die Kategorie Hörgewohnheiten und Audio-Setup und so. Und darf an euch beide die Frage, wie seid ihr zu Hause so aufgestellt? Wie hört ihr Musik auf Platte, Streaming, CD? Habt ihr riesige Boxentürme? Habt ihr eine Bluetooth-Box, Kopfhörer? Oder wie hört man auch adäquat Punkrock-Musik überhaupt?
Also ich muss sagen, was für ein Technik-Nerd ich bin, haben wir zu Beginn dieses Interviews schon festgestellt. Gar nicht. Ich bin immer froh, wenn ich einfach nur auf irgendeinen Knopf drücken muss. Nee, ich muss sagen, ich habe wahrscheinlich so in den letzten 15 Jahren angefangen, auf jeden Fall Platten zu sammeln und finde, das ist eine schöne Ergänzung zum Streamen. Also ich streame natürlich auch, weil es einfach am einfachsten ist. Und was die Geräte angeht, ich gucke da, dass es schön aussieht. Ich bin eine große Freundin von diesen ganzen Marshall-Boxen und sowas allem. Und ich glaube, eure HörerInnen schlagen gerade die Hände über dem Kopf zusammen. Aber so sieht es bei mir zu Hause aus.
Ich habe schon so eine klassische Stereo-Anlage mit Plattenspieler auch, Bose-Boxen und Sonos-Boxen. Bin auch so aufgestellt, dass ich parallel in allen Räumen im Haus beziehungsweise in der Wohnung Musik hören kann. Und bin da mittlerweile auf WLAN-Boxen, außer meine alten Bose-Boxen, die sind wirklich noch über, also auch eine Sonos-Anlage verbunden dann mit der richtigen Anlage. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Teil heißt. War sündhaft teuer dafür, dass es einfach nur eine Verbindung herstellt, meiner Meinung nach. aber ich wollte es haben. CDs habe ich vor Jahren komplett entsorgt, habe ich gar nicht mehr, wenn entweder ich höre Platte oder ich streame.
Ein sehr spannendes Interview mit Diana Ringelsieb und Felix Buntschuh. Die Serie Millennial Punk habe ich euch natürlich verlinkt, ihr findet sie aber auch ganz einfach in der ARD-Mediathek. Mich interessiert nun noch, wie hat es euch gefallen, mal ein Interview am Stück bei Obligato zu hören? Schreibt mir gerne unter podcast@nitschkeverlag.de eine Mail oder bei Instagram unter Obligato Podcast. Ich freue mich auf eure Reaktion und vielleicht habt ihr ja auch ein paar Punk-Geschichten für mich. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr in 2 Wochen wieder reinhört. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Obligato, der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo.